Naja, Erik Benn war ja ein großer Fan vom freien Kind. Also er hatte gerne Späße und Witze gemacht und ich glaube, das wäre etwas, was ihm gefallen würde, weil ich lehre gerne mit Witz und Spaß. Und das ist meine Idee von, wie wir Menschen lernen.
Wer beim Wort Transaktionsanalyse spontan an Banken oder Bitcoins denkt, bleibt gern dran. Ihr könntet möglicherweise was dazulernen. Denn wir meinen etwas völlig anderes heute. Und das könnte durchaus auch gestandenen Bankern oder Finanzexperten helfen, denn es geht um Kommunikation. Es geht um viel mehr. Es geht um innere Stimmen und elterliche Einschärfungen und insgesamt um die Kunst, sich selbst und andere besser zu verstehen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Pädagogin, Transaktionsanalytikerin, Coach und Institutsleiterin für TA, so wird nämlich Transaktionsanalyse abgekürzt, in Berlin. Sie weiß, warum wir manchmal wie ein trottiges Kind reagieren, auch wenn wir Anzug oder High Heels tragen und inwiefern auch kleine Kinder schon wie Erwachsene reagieren können. Viel Spaß bei einer Folge voller Aha-Momente und liebevoller Klarheit. Ich freue mich auf ein Gespräch mit meiner lieben TA-Kollegin aus Berlin, Kirsten Biskup. Hallo Kirsten.
Hallo Kai.
Schön, dass du da bist. Kirsten, Transaktionsanalyse, man kann es ja kaum aussprechen. Viele kennen es vielleicht aus irgendwelchen Schulungen. Man hat da mal was gehört vom Kind-Ich oder Eltern-Ich. Kannst du mal Menschen, die nun nicht ganz tief drin sind, näher bringen? Was ist TA, wie wir es abkürzen?
Ja, die Transaktionsanalyse ist für mich ein Theoriegebäude, eine Theorielandkarte, die Modelle und Konzepte zur Verfügung stellt, die mir Ideen liefern und Erklärungsmöglichkeiten, warum ich Dinge tue, wie ich sie tue. Ich kann auf bestimmte Muster gucken und schauen. Und ich kann vor allen Dingen auch darüber nachdenken, wie ich in Beziehung gehe und Beziehung gestalte.
Und sie kommt, historisch gesehen, ist das, die ist ja 80, 90 Jahre alt schon fast, ne? Nee, nicht ganz. Ich glaube, 60er Jahre, letztes Jahrhundert.
Ja.
Erik Byrne ist der Kanadier. Der hat das begründet. Und was ich so immer sehe als klassisches Modell sind diese drei Kreise. Kannst du das mal ausführen? Was hat es damit auf sich? Das ist eins der Modelle von vielen, aber nur vielleicht ein klassisches.
Ja, also Erik Byrne hat ja zur Angewohnheit gehabt, dass wenn er sich etwas ausgedacht hat, wenn er Theorie entwickelt hatte, dass die auch, also simpel darstellbar sein muss. Und er hat sich ja dann mit den Ich-Zuständen beschäftigt und überlegt, okay, wie kriege ich eine Persönlichkeitsstruktur in ein Schaubild? Und das ist die Idee der drei Kreise gewesen. Also abgeleitet natürlich ein Stück weit auch, also Freud war ja der Vorreiter des Ichs und des Über-Ichs und des Es und er hat ja dann mit Paul Federn zusammengearbeitet, Erik Byrne, und hat dann gedacht, okay, wie kann ich eigentlich eine Persönlichkeitsstruktur, also das, was einen Menschen ausmacht, eine Persönlichkeit abbilden? So sind die drei Kreise entstanden.
Und in den drei Kreisen sind die Ich-Zustände. Da ist ein Teil, der heißt, das ist das Eltern-Ich, dann gibt es das Erwachsenen-Ich und dann gibt es das Kind-Ich. Da auch nochmal zwei Sätze. Wie kann man denn damit arbeiten? Was sagt einem das?
Naja, das ist das Strukturmodell, also das Ursprungsmodell. Also da in diesen Ich-Zuständen beschreibt er ein Stück weit, also was dort verankert ist oder angekommen ist im Sinne von, welche Erfahrung habe ich gemacht, als ich klein war. Und er hat ja noch das Eltern-Ich beschrieben. Also heute, denke ich mal, würden wir Bezugspersonen sagen, weil wir natürlich wissen, dass nicht alle Menschen und alle Kinder mit ihren Eltern aufwachsen. Und das ist der Teil von, also was habe ich von anderen übernommen? Er spricht von sogenannten Introjekten, also zum Beispiel Verhaltensweisen von meinem Vater, Verhaltensweisen von meiner Oma. Oder was haben LehrerInnen auch zu mir gesagt? Also alles das, was ich von anderen früher übernommen habe. Und Ich-Zustand, vielleicht nochmal da einen Schritt zurück zu sagen, ist ein kohärentes System aus Denken, Fühlen und Verhalten. Also das ist wichtig nochmal zu sehen, dass es nicht nur darum geht, also was tut jemand, sondern es geht auch darum, was sind die Gedanken dabei, was spürt derjenige, wie macht sich das im Körper sichtbar. Und bei dem Kind ist es so, dass seine Idee dahinter war zu sagen, okay, das ist der Teil, wo wir als Kind etwas entschieden haben. Also wir erleben als Kind eine Situation und dann entsteht plötzlich etwas und das Kind trifft eine Entscheidung, was mache ich jetzt damit?
Mhm.
Und das Hier und Jetzt ist der Teil im Hier und Jetzt klassisch hier.
Das Erwachsenen-Ich.
Das Erwachsenen-Ich, mhm. Ja.
Ja, und
lösungsorientiert nach vorne, also nicht mehr geprägt von alten Verhaltensweisen, Mustern.
Mhm. Ja, prima. Haben wir zumindest mal einen Teil von diesen Mysterien, was TA heißen kann oder mit welchem Modell, Strukturmodell hast du jetzt erwähnt, man arbeitet. Jetzt ist ja bei jedem, wie bist denn du zugekommen? Es gibt ja immer so Schlüsselerlebnisse, zur TA zu kommen. Gab es bei dir eins?
Ja, ich hatte in meiner beruflichen Laufbahn eine nicht ganz so schöne Erfahrung. Ich bin in meinem Arbeitskontext gewesen und heute würde ich mal sagen, das war ein Teil von einem Mobbingprozess und ich habe mich damals immer gefragt, okay, warum verhalten sich Menschen so, wie sie sich verhalten? Also was passiert da eigentlich? Warum habe ich mich so verhalten, wie ich mich verhalten habe? Da war ich sehr, sehr, sehr neugierig und habe mir zu der Zeit eine Therapie gegönnt, sage ich immer, weil ich sehr positiv auf das Thema Therapie gucke. Und da hat mich die Therapeutin auf die Idee gebracht, mich mal mit TA zu beschäftigen. Sie hat gesagt, gucken Sie doch mal, was das ist. Und ich habe die Idee, dass Ihnen das gefallen könnte.
Mhm.
Und das habe ich gemacht. Ich habe ein bisschen rumrecherchiert und geguckt und ich habe gedacht, ach cool, das ist eine gute Idee. Also weil die TA Modelle und Konzepte zur Verfügung stellt, darüber nachzudenken für uns, was haben wir aus welchen Gründen wie getan und was gibt es für Muster, die wir haben. Also warum passieren wir Dinge auch immer wieder? Das ist ja der spannende Teil, finde ich.
Das hast du damals ja nicht mit der Idee gemacht, ich gründe mal ein Institut. Das war ja an der Stelle erstmal eine Mischung aus Selbsterfahrung, eine Fortführung deiner therapeutischen Reflexion, so höre ich es jetzt, ne?
Definitiv. Ja, und der Teil, den ich als Pädagogin getan habe, ist ja der, mich viel mit Entwicklungspsychologie auseinanderzusetzen, was natürlich auch dazu geführt hat, auch auf meine eigenen Themen zu gucken. Und in diesem Feld der Pädagogik habe ich ja auch mit Erwachsenen zu tun gehabt und ich habe gedacht, Mensch, also das ist doch interessant, wenn die auch dieses Wissen haben, was ich habe, dann könnte doch so manche Beziehung vielleicht auch ein bisschen leichter oder einfacher oder auch wertschätzender gestaltet werden.
Mhm. Sowohl privat als auch beruflich.
Definitiv, auch im beruflichen Kontext, ja, auf jeden Fall. Also das war ja der Teil, weil mir sind diese Dinge ja im professionellen Kontext passiert und ich habe mich immer wieder gefragt, okay, wie kommt das, dass so dieser Teil von Privatwelt und Organisationswelt oder Professionswelt immer so wieder aufeinander kracht und die Menschen die Rollen nicht immer so klar voneinander trennen.
Ich denke auch, das Thema Rollenbewusstheit ist ein ganz zentrales.
Ja.
Mhm.
Und dann gab es den Teil zu sagen, okay, hatte Lust, Entwicklungspsychologie mit der Entwicklung von Erwachsenen zu koppeln.
Mhm.
Da habe ich große Freude dran. Also Erwachsenenbildung, also ich bin ein Stück weit der Pädagogik treu geblieben, aber meine KlientInnen sind nun andere. Also ich arbeite viel mit Erwachsenen und bilde Erwachsenen weiter fort. Und es ist ein besonderes Geschenk, zu sehen, wie Erwachsene in ihrer Persönlichkeit sich weiterentwickeln können.
Ja, da hast du es gerade schon beschrieben. Du bist ja jetzt eben nicht nur aus eigenem Interesse fortgebildet worden, sondern du bildest jetzt selber fort. Was war denn dazu der Anlass?
Also bei mir war es so, dass ich am Anfang aus den Erfahrungen, die ich in meiner ersten Profession gemacht habe, natürlich bin ich erstmal auf der persönlichen Ebene ein Stück weitergelaufen und dann hat sich der Teil der Beratungskompetenz und des Coachings weiterentwickelt. Und da ich aber diesem Feld, in dem ich gearbeitet habe, immer noch ein bisschen treu geblieben bin und weiterhin Fort- und Weiterbildung gemacht habe und gedacht habe, okay, Eintagesfortbildung, Zweitagesfortbildung, das ist alles schön. Die Leute haben auch Spaß daran und die haben auch was gelernt, aber so richtig nachhaltig, also wirklich etwas entwickeln in einer Person, das ist meine Idee, da braucht es ein bisschen mehr Zeit dafür.
Das teile ich absolut. Also wenn ich mir überlege, dass es einige Coaching-Angebote gibt, die so, was weiß ich, 4 Wochenenden, wenn es denn überhaupt so lange geht. Was ist denn deiner Einschätzung nach, ich habe da mit der Monika Zimmermann, fällt mir jetzt ein, auch drüber gesprochen, was ist denn deine Einschätzung für eine ehrliche Selbstreflexion ist das eine, aber zu einer wirklichen Veränderung zu kommen, Menschen zu professionalisieren, also ihnen auch die Fähigkeit der Selbstbeobachtung und der Reflexion auf das, was so im Prozess passiert, das braucht doch Monate bis Jahre, oder? Wie siehst du das?
Ja, das denke ich auch. Und das ist eine Frage von, also ich habe ja gerade von diesen zwei Spuren gesprochen, ne? Also welche Spur will ich nehmen?
Mhm.
Ich glaube, dass du sprachst gerade von kurzen Coaching-Ausbildungen. Also kurz wäre für mich so 1,5 Jahre oder 2 Jahre, weil unsere TA-Weiterbildungen dauern deutlich länger. Ist eine Frage von, wo wird der Schwerpunkt gelegt? Ist der Schwerpunkt im Methodentraining oder ist der Schwerpunkt auf der Persönlichkeitsentwicklung? Weil es gibt Leute, die wollen was von TA hören, haben aber jahrelang schon als systemischer Coach gearbeitet und haben schon viel Selbstreflexion gemacht, haben vielleicht auch schon Therapie gemacht. Da würde ich immer sagen, da würde das nicht so lange dauern.
Mhm.
Jemand, der aber ganz neu anfängt mit dem Beratungsfeld oder Coachingfeld gar keinen, also nicht in Berührung gekommen ist, da denke ich, da brauchst du vielleicht noch ein bisschen mehr auch an Handwerkszeug. Und da diese Weiterbildung ja immer am Wochenende stattfinden in der Regel und wir haben so einen Tonus von circa 2 Monaten oder 3 Monaten, zieht sich das natürlich.
Ja, das unterschätzen einige, wie sich das zieht. Das geht dann eben ganz schnell 3-4 Jahre. Die braucht man aber auch eben zur Reflexion und auch für die eigene Fallarbeit. Jetzt arbeitest du selber als Coach, Kirsten, und mich würde mal interessieren, der Blick, was macht konkret Transaktionsanalyse aus? Wenn jetzt jemand zu dir kommt, woran merkt die Person, mein Gegenüber, also in dem Fall du arbeitest mit TA, was ist denn das, was vielleicht auch mal unbequem werden kann?
Also das, was unbequem werden könnte für den Beginn, wäre die Vertragsarbeit. Vertragsarbeit bedeutet, dass wir eine explizite Vereinbarung miteinander treffen über das gemeinsame Vorgehen. Also wer welche Erwartungen hat, wer welche Bedürfnisse hat und was beide dafür bereit sind zu tun.
Mhm. Aber was ist da unbequem? Das klingt da erstmal so, hoffentlich macht man das, würde ich jetzt erstmal denken.
Naja, das ist so, dass also die Bedürfnisse nicht immer gleich oben aufliegen. Und Eric Byrne hat die Idee des psychologischen Vertrags mit reingebracht in seinem Konzept. Also das heißt, es ist der Teil, der unbewusst passiert.
Mhm.
Ich hatte beispielsweise schon mal eine Anfrage für ein Rollencoaching zweier Führungskräfte mit dem Auftrag, die Zusammenarbeit sollte verbessert werden und es brauchte Rollenklarheit zwischen den beiden. Dann habe ich mit denen gearbeitet und habe nochmal mit den beiden KlientInnen gesprochen, was sie für sich erarbeiten wollen. Und habe dann immer wieder gedacht zwischendrin, okay, wo ist das Problem?
Mhm.
Ich habe das Problem nicht gesehen und die haben auch nicht das Problem gesehen. Wir haben immer gute Dinge erarbeitet, weil die haben immer irgendwelche Themen gehabt im Alltag, die sie nochmal reflektieren konnten. Und nach einer Weile gab es dann das Auswertungsgespräch. Das mache ich in der Regel so nach der 5. Sitzung. Und mein Auftraggeber war sehr unzufrieden. Und dann habe ich gedacht, das ist interessant.
Haben uns hier 5 Stunden so wohl gefühlt?
Alle haben sich wohl gefühlt. Ja. Die beiden Führungskräfte haben für sich was erarbeitet und entwickelt in ihrer Profession, in ihrem Alltag. Und die oberste Führungskraft ist unzufrieden. Und dann habe ich nochmal versucht, ein Gespräch zu bekommen, was ich nicht bekommen habe und habe dann im Nachgang von einer der Führungskräfte gehört, dass das Projekt jetzt abgeschlossen wäre. Und mein eigentlicher Auftrag gewesen wäre, ich eigentlich sagen sollte, dass die eine Führungskraft keine gute Führungskraft
ist. Ah, also ein verdeckter Auftrag.
Ein verdeckter Auftrag. Das ist der psychologische Vertrag gewesen. Ich sollte eigentlich nur bestätigen, dass die Führungskraft keinen guten Job gemacht hat.
Mhm.
Aber das habe ich natürlich.
Hochinteressant.
Das habe ich gelernt. Das war jetzt ein Beispiel davon, wo ich.
Gutes Beispiel.
Ne, wo ich den psychologischen Vertrag etwas außer Acht gelassen habe. Und das ist ein bisschen das Thema dieser psychologischen Verträge.
Also das Implizite.
Das immer im Nachgang.
Genau, es ist was Implizites. Es ist eben kein Vertrag über psychologische Entwicklung, könnte man denken, sondern da läuft etwas auf einer nicht ausgesprochenen Tonspur, auf einer impliziten Form, was dann manchmal zu spät kommt. Da hat ja, das ist ja auch eine der Transaktionsanalytikerinnen, die da, glaube ich, einen ganz guten Beitrag geleistet hat, Vernita English, diesen Dreiecksvertrag ja auch empfohlen. Also zu sagen, da setze ich mich nicht nur mit meinem Klienten hin, sondern da käme jetzt in diesem Fall diese andere Führungskraft dazu. Das ist das Dreieck.
Ja, und das gab es interessanterweise auch. Also wir haben schon auch zu dritt beziehungsweise zu viert am Tisch gesessen. Nur die oberste Führungskraft, die hat nicht wirklich gesagt, was sie wollte.
Mhm.
Und das ist ja etwas, was ich häufiger schon mal erlebt habe als Beraterin oder auch als Coach oder auch als Supervisorin. Dann komme ich rein und dann heißt es, naja, Sie sind die Dritte oder die Vierte.
Mhm.
Und deine Frage war ja vorhin, also warum ist das unbequem? Und es ist so, dass ich wirklich sehr spezifisch nachfrage. Also Und ich lasse da auch nicht locker.
Sehr gut, das halte ich für eine ganz hohe Kompetenz, es eben, um es transaktionsanalytisch auszudrücken, nicht aus dem angepassten Kind Ja und Amen zu sagen in einem Moment, wo man noch im Bauchgefühl oder wie auch immer etwas raushört, wo man sagt, stopp, das ist mir noch nicht klar. Oder nee, diesen Vertrag kann ich so nicht annehmen. Dieses zu klären, ist, glaube ich, eine hohe Kompetenz. Reflexionsfrage. Ja, eine Reflexionsfrage an die Coaches und Berater unter euch. Wo habt ihr einen Auftrag angenommen, wo ihr hinterher dachtet, das hätte ich besser klären müssen? Wo habt ihr vielleicht Ja gesagt, wo ihr hättet Nein sagen müssen? Oder wo zumindest der Auftrag nicht scharf formuliert war? Und welche Folgen hatte das? Vielleicht wurde auch in diesem Fall wie bei Kirsten zu schnell Ja gesagt und dann kam durch die Hintertür was rein. Möglicherweise muss man aber auch rekontrahieren. Das heißt, wenn ihr spürt im Verlaufe eines Prozesses, dass es nicht passt und dass möglicherweise auf der unbewussten Ebene etwas mitschwingt, eben dieser psychologische Vertrag hier angeboten wurde und ihr den Köder geschluckt habt, dass man den Mut hat, neu zu verhandeln. Und zu sagen, stopp, wir setzen uns mal zusammen, ich spiegel Ihnen mal den Eindruck, den ich habe, was ist denn vielleicht wirklich dahinter? Das braucht sehr viel Mut. Eine Wissenschaft entwickelt sich. Die TA hat sich ja auch in verschiedenen Ländern etabliert. Da kommen ja kulturelle Einflüsse rein. Stark in Indien übrigens. Wie auch immer, würde Eric Byrne mal eine Zeitreise, ich bin ja ein Freund von Zeitreisen, mal angenommen, Eric Byrne, 60er Jahre, letztes Jahrhundert begründet, das Ganze käme heute, also rund 70 Jahre später, in deine Ausbildung, in deinen Instituten. Der würde zugucken und zuhören, was du so machst, wie du das machst. Was würde der wohl denken? Wo denkt der um Himmels Willen, was ist denn hier los? Oder würde der denken, ja, Chaka, es wirkt bis heute?
Naja, Eric Byrne war ja ein großer Fan vom freien Kind. Also er hatte gerne Späße und Witze gemacht und ich glaube, das wäre etwas, was ihm gefallen würde, weil ich lehre gerne mit Witz und Spaß. Mhm. Und das ist meine Idee von, wie wir Menschen lernen. Und er hätte auch Freude daran, dass die leichte Sprache, also bei aller Weiterentwicklung der TA, die es gibt aus den unterschiedlichen Bereichen, also wir haben ja jetzt die ko-kreative TA oder die relationale TA, die haben alle beibehalten, diese wirkliche einfache Sprache, was Byrne so wichtig war, dass wenn die Konzepte beschrieben und erklärt werden, es wirklich jeder verstehen kann. Mhm. Also es gibt keine, obwohl es wissenschaftlich ist, keine wissenschaftliche Sprache in dem Sinne.
Ja. Insofern ist es die Vereinfachung, die Byrne angestrebt hat, die gilt bis heute.
Ja.
Ist es nicht auch ein Hindernis, zur Akzeptanz zu kommen? Ich erinnere, ich habe ja auch eine TA-Ausbildung, daher kennen wir uns, das kann man ja ruhig offenbaren. Wir haben ja gemeinsam ein paar Jahre im Halbkreis gesessen. Ich kann mich daran erinnern, das war schon immer ein Dilemma, dass wir wollen gesehen und anerkannt werden. Und das, was es den Systemikern vielleicht ermöglicht hat oder anderen, der TA in diesem Maße nicht gelingt. Das ist, finde ich, eine ganz interessante Überlegung. Hat es vielleicht auch was mit dem Marketing zu tun? Hat das was mit dem Begriff zu tun, dass der so, wie gesagt, kaum aussprechbar ist? Hast du Ideen? Warum ist es so schwer? Ist es doch zu leicht? Macht man es mit den Modellen, sich im wissenschaftlichen Akzeptanzraum doch dann damit schwer, weil man es nicht wissenschaftlich genug macht?
Ich glaube, dass es wissenschaftlich genug ist, weil es unzählige Studien gibt, die belegen, dass also TA wirksam ist tatsächlich. Und wenn man heute nochmal auf TA gucken würde, würde man, ein Kollege hat neulich einen Artikel geschrieben, TA ist per se systemisch. Und da habe ich gedacht, ja, da ist was dran. Und ich glaube eher, dass es möglicherweise was Politisches ist, also nochmal eine andere Schule zuzulassen. Also TA lebt ja, TA ist wirksam, TA wird nur im Feld Psychotherapie nicht anerkannt.
Das war eben so eine Beobachtung von mir, dass dieses anerkannt werden wollen und dieser Struggle vielleicht auch ein Dilemma von Byrne im Skript der Organisation liegt. Wäre eine Hypothese.
Das ist eine interessante Hypothese. Ich wäre so wirklich gespannt zu hören, was Byrne dazu sagen würde. Ich kenne Byrnes Skript nicht wirklich. Mhm. Und wenn wir über das Skript der Organisation nachdenken, habe ich so gedacht, ja, also mittlerweile gibt es ja viele Assoziationen auf der ganzen Welt. Also die Frage wäre, Also mit welchem Skript, Organisationsskript gehen wir da an der Stelle? Ich glaube, dass es eine breite Anerkennung mittlerweile gibt, tatsächlich in dem Bereich von, dass TA weltweit gelehrt wird und praktiziert wird von Coaches, BeraterInnen, Pädagogen und Psychotherapeuten. Darüber würde er sich, glaube ich, sehr freuen.
Zu Recht, ja.
Und die therapeutische Anerkennung, das wäre ein anderes Thema.
Kann ja noch kommen.
Kann noch kommen.
Vielleicht zum Schluss zwei Dinge, bevor wir auf den Buchtipp kommen. Auch nur eine kleine gedankliche Spielerei. Also stell dir vor, ein kleiner Zettel, den ich dir gebe, und da sollst du mal deine drei Lieblingsinterventionen der TA nennen. Was würde denn auf dem Zettel stehen von dir?
Tatsächlich diesen Satz, den vielleicht auch schon der ein oder andere gehört hat: Ich bin okay und du bist okay. Also unsere Haltung dem anderen Menschen gegenüber, das zu leben und leben zu können, habe ich gerade gestern erst wieder gehört. Ich hatte gestern eine Fortbildung mit 30 Personen und wir haben über das Thema kollegiale Beratung gesprochen und wir haben das Thema Ich bin okay und du bist okay in der Haltung, im Kontakt, in Beziehung gehabt und die haben gesagt, also das war wirklich super mit ihnen, weil wir hatten die ganze Zeit das Gefühl, dass wir okay waren. So, ich glaube, das ist das.
Die Akzeptanz deines So-Seins.
Meines So-Seins und dass sie auch das Gefühl hatten, dass ich sie so sein lassen kann, wie sie sind. Also ich bin okay und du bist okay als Haltung. Ich liebe das Rollenkonzept. Rollenklarheit finde ich sehr bedeutsam im professionellen Kontext und Verträge.
Hatten wir schon. Sehr gut. Ein Satz, den ich mitgenommen habe, der mir immer in Erinnerung ist, weiß gar nicht, von wem der kommt, vielleicht kannst du es erinnern. Wann bin ich erwachsen? Ich bin dann erwachsen, wenn ich aufgehört habe oder die Illusion zur Seite gelegt habe, meine Eltern vor meinen Stärken oder Lüsten schützen zu müssen.
Das ist ein interessanter Satz. Die Frage habe ich mir auch schon mal gestellt. Wann ist man eigentlich wirklich erwachsen?
Von wem der ist, weißt du auch nicht, ne?
Nee, weiß ich auch nicht.
Also ausgedacht habe ich mir nicht, den hätte ich gerne mir zu eigen gemacht. Also ich mache ihn mir zu eigen, aber ich reklamiere nicht Urheberrecht. Aber weißt du auch nicht, ne?
Nee.
Was hat mit den Introjekten zu tun? Hat sich doch offenbar jemand befreit von diesen Einschärfungen oder den elterlichen Glaubenssätzen, ne?
Ja, das hätte wahrscheinlich Byrne auch gefallen, weil das hätte er als Autonomie bezeichnet. Das war eigentlich seine Idee, Autonomie, Freiheit zu erlangen. Wobei wir heute wissen und davon ausgehen, dass das nicht wirklich möglich ist, ne? Also heute sprechen wir eher von bezogener Autonomie. Das heißt, also dass ich mich selbst immer im Kontext auch zum anderen sehen muss.
Ja.
Und sollte.
Sehr schön. Das ist ein Ansatz, vielleicht Autonomie zu beschreiben. Ja, prima. Kirsten, dann würde ich gerne wie immer zum Schluss meiner Podcasts auf einen Buchtipp mal schauen. Was hast du mitgebracht?
Da knüpfe ich nochmal meinen zwei Spuren an.
Ja.
Also es gibt ein Buch, was ich sehr interessant finde, das ist relativ neu, ein neues TA-Buch und das heißt Ressourcenorientierte Transaktionsanalyse. Das ist ein Buch für Coaches und BeraterInnen. Da gibt es einen wirklich guten Überblick über die Grundkonzepte und auch Arbeitsmaterialien, die man in der Praxis einsetzen kann. Und wer gerne etwas über sich herausfinden möchte und sich mit seinem Skript beschäftigen möchte, dem kann ich das Buch von Almut Schwader-Riegel empfehlen, den unbewussten Lebensplan.
Wie heißt die Dame?
Almut Schmale-Riedel.
Okay. Und der unbewusste Lebensplan. Das ist das, was wir Skript genannt haben.
Genau.
Das ist auch ein neues Buch oder ist das ein älteres schon?
Nee, das ist ein älteres
Buch. Spannend. Ich werde es in den Shownotes notieren mit ISBN-Bestellnummer. Schön. Kirsten, ganz lieben Dank. Das war ein tiefer Einblick in dein geworden sein, aber vor allen Dingen auch haben wir uns heute mal an einiges Konzepte und Modelle der TA gemacht. Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Kai.
Das war's für heute. Ich war auf Visite mit der Transaktionsanalytikerin Kirsten Biskup aus Berlin. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich freue mich auf ein Wiederhören. Sage tschüss. Bis bald. Ich bin Kai Kochmann.